HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Die Lufthansa fliegt aus dem DAX.
Der DAX ist die Belle Etage. Das ist so der Club der reichen und schönen Unternehmen.
Auf und ab und auf und ab und auf und ab.
Die Lufthansa steigt ab. Im Gegenzug steigt aus dem MDAX der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen auf.
Bei der Lufthansa, da hat man immer vorgeworfen, ihr habt trotz europäischer Marktstellung, die sehr satt ist, zu geringe Margen. Das zahlt sich jetzt auch im negativen Sinne aus.
Wirecard-Papiere haben binnen einer Woche fast ihren kompletten Wert verloren.
Also es ist schon ein Unikum, dass ein DAX-Konzern direkt in die Insolvenz geht.
Es geht um knapp 2 Milliarden Euro, die Wirecard in seiner Bilanz angegeben hatte, die aber spurlos verschwunden sind.
Also die Frage ist, wer kann hier auf wen vertrauen und wann hätten eigentlich hier die ganz dunkelroten Lampen angehen müssen?
Auf und ab.
Der DAX ist für jeden die Messlatte für die deutsche Wirtschaft.
Es wurde mal gesagt, das ist so ein bisschen der Friedhof der deutschen Wirtschaft. Man könnte auch sagen, da gehen die Elefanten, die deutschen Industrieelefanten hin, um zu sterben. Es ist kein Abbild einer modernen Branche oder eines modernen Deutschlands, sondern mehr des alten Deutschlands.
Und ab, und ab, und ab.
So eine Woche wie diese hat die deutsche Börse noch nie erlebt. Gleich zwei bedeutende Konzerne in dramatischen Turbulenzen. Erst das Ringen um die Lufthansa, die Insolvenz war plötzlich wieder zum Greifen nahe, weil die Staatshilfe unerwartet auf der Kippe stand. Diese Geschichte endet mit einem Happy End, wenn auch unter großen Opfern der Belegschaft. Das andere Drama aber endet in einer Tragödie, die Insolvenz des Zahlungsdienstleisters Wirecard. Hier geht es um 6.000 Arbeitsplätze und um das Ersparte von vielen Kleinanlegern, Pensionsfonds und so weiter. Ein DAX-Konzern steht vor der Pleite, auch das gab es noch nie in Deutschland. So stellen sich heute viele Fragen. Wie kann es zum Beispiel sein, dass die Lufthansa, die bis zur Corona-Krise kerngesund war, ruckzuck aus dem DAX fliegt und in den kleinen MDAX absteigen muss, während so ein Konzern wie Wirecard, an dessen Seriosität es schon lange Zweifel gibt, bis zur bitteren Pleite drinbleiben kann. Wer hat da eigentlich alles versagt? Bankanalysten haben Wirecard noch vor wenigen Wochen zum Kauf empfohlen. Die verweisen jetzt auf die Wirtschaftsprüfer, die hätten es ja merken müssen. Mal ganz zu schweigen von der Bankenaufsicht BaFin. Eine Schande für Deutschland, gab BaFin-Chef Felix Hufeld schuldbewusst zu Protokoll. Risse im Parkett, die wundersame Welt des DAX. Wie steht es nach so einer Skandalwoche um das Vertrauen in die deutschen Aktienmärkte und vor allem, wie soll der kleine, unschuldige Anleger damit umgehen? Ausgerechnet die Deutschen, das Volk der Aktienmuffel, sie müssen jetzt sowas durchleiden. Deshalb beginnen wir am besten mal mit der Happy-End-Geschichte. Die Lufthansa also ist gerettet. Lars Hofmann.
Am Ende ist das Ergebnis deutlich ausgefallen. Die Aktionäre haben auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Lufthansa mit über 98% dem staatlichen Rettungspaket zugestimmt. Vorher hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr eindringlich gewarnt. Ohne staatliche Hilfe könne die Lufthansa nicht überleben. Dann drohe die Zahlungsunfähigkeit. Das sei die traurige Wahrheit.
Wie jede andere global agierende Airline sind wir auf staatliche Unterstützung angewiesen. In unserem Fall auf das Stabilisierungspaket von Bundesregierung und Wirtschaftsstabilisierungsfonds.
Mit insgesamt 9 Milliarden Euro unterstützt der Bund die Lufthansa, bekommt im Gegenzug 20% der Aktien und 2 Posten im Aufsichtsrat. All das hatte die Aktionäre zweifeln lassen, vor allem den Milliardär Heinz-Hermann Thiele, der in den letzten Wochen seinen Anteil auf über 15% aufgestockt hatte und lange damit geliebäugelt hatte, das Rettungspaket zu stoppen. Dass er jetzt doch zugestimmt hat, hat bei den Mitarbeitern für Erleichterung gesorgt, wie bei dieser Flugbegleiterin.
Ich bin erstmal froh, dass der Arbeitsplatz erhalten bleibt und ja, jetzt kommen die Einschnitte.
Die Lufthansa hat mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO bereits Einsparungen von insgesamt mehr als 500 Millionen Euro vereinbart, um aus der Krise zu kommen. Einschnitte beim Einkommen, bei der Altersversorgung. Und mit Abfindungen und Vorruhestandsregelungen sollen 4.000 der insgesamt 22.000 Flugbegleiter alleine bei der Kernmarke Lufthansa das Unternehmen freiwillig verlassen. UFO-Verhandlungsführer Nikolai Baublies weiß, dass den Beschäftigten einiges zugemutet wird.
Wir glauben, dass das Paket hart ist für den Einzelnen, der was abgeben muss und der gucken muss, wer seine Miete bezahlt. Aber die Alternative, im Moment auf dem Arbeitsmarkt zu landen, die wollten wir uns alle nicht vorstellen.
Und auch bei den Piloten drohen Verzicht und Einschnitte in Höhe von fast 1 Milliarde Euro. Ein älterer Pilot ist in dieser Situation aber bereit, freiwillig auszuscheiden.
Wenn ich dafür die Garantie hätte, dass meine Kollegen dafür weiter beschäftigt werden, würde ich das machen. Im Rahmen der Solidarität, ja.
Die Zustimmung zum Rettungspaket ist also nur ein Teil des Plans, wie die Lufthansa durch die Krise kommen will. Mindestens genauso wichtig sind für Lufthansa-Chef Carsten Spohr die Einschnitte bei den Beschäftigten. Und so hat er auch noch während der Hauptversammlung die Gewerkschaften der Piloten und Flugbegleiter für ihre Bereitschaft zu Einsparungen gelobt und in andere Richtung gedroht.
Enttäuschender verlaufen dagegen die Gespräche mit der Gewerkschaft Verdi. Hier muss es unbedingt Fortschritte geben, damit wir den Personalüberhang am Boden nicht vollständig durch Stellenstreichung und in letzter Konsequenz durch betriebsbedingte Kündigung abbauen müssen.
Auch nach der Zustimmung der Aktionäre zum staatlichen Rettungspaket geht es bei der Lufthansa weiter darum, durch die Krise zu kommen. Aber zumindest bei dieser Flugbegleiterin ist wieder etwas Zuversicht da.
Und erstmal hoffen wir, wie auch nach all den anderen Krisen in den letzten Jahren, dass es einfach wieder bergauf geht, ja, und dass die Zeiten sich wieder bessern.
Bis dahin können aber noch weitere harte Entscheidungen, vor allem auf die Mitarbeiter, zukommen.
Der Konzern also ist gerettet, aber ihm stehen schwere Zeiten bevor. Yvonne Ziegler war lange im Lufthansa-Management und ist heute Professorin an der Frankfurt University of Applied Science mit dem Schwerpunkt Luftverkehrsmanagement. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Also wir haben gehört, dem Bodenpersonal droht die Lufthansa bereits mit betriebsbedingten Kündigungen. Wie viele Stellen braucht die Lufthansa eigentlich langfristig noch? Kann man das schon absehen?
Das kann man noch nicht genau absehen, aber man hat ja gehört, dass die Buchungen wahnsinnig eingebrochen sind. Die Lufthansa hatte, glaube ich, im April, glaube ich, 1% der Passagiere noch, die normalerweise geflogen sind. Und da kann man sich natürlich einfach vorstellen, wenn man plötzlich nur noch 1% auch der Einnahmen hat, die man normalerweise hat, und aber die ganzen Mitarbeiter und die gesamte Flotte, also die gesamte Infrastruktur, dann weiß man, dass man einen überdimensionierten Kostenblock hat. Und darum geht es ja im Moment, dass man versucht, den eben zu reduzieren.
Die schwierigste Frage lautet, wie lange wird es dauern, bis sich der Luftverkehr halbwegs normalisieren könnte? Was ist so Ihre Einschätzung?
Es gibt ja jetzt erstmal den kleinen Lichtblick, dass Europa wieder aufgeht, dass man auch innerhalb Europas wieder reisen kann. Und die Airlines haben dann auch relativ zügig ihr Flugprogramm darauf angepasst und fliegen jetzt europäische Strecken wieder. Trotzdem ist natürlich die Bevölkerung immer noch verunsichert und zögerlich und es wird sich eben zeigen, ob man auch beim Europaverkehr sozusagen wieder auf das alte Niveau zurückkommen kann. Aber man muss auch bedenken, dass die Lufthansa in der Vergangenheit ihr Geld auf der Langstrecke verdient hat, also zu den internationalen Destinationen, Amerika, Asien zum Beispiel. Und da ist ja im Moment immer noch sehr kritisch und da gibt es ja kaum Flüge.
In den USA steigen die Infektionszahlen gerade wieder rasant. Also das ist das viel größere Risiko für so eine Fluggesellschaft wie die Lufthansa als der innerdeutsche Markt wahrscheinlich.
Ja, also Europa und auch innerdeutsch waren eigentlich nicht so sehr lukrativ in der Vergangenheit. In Europa hat die Lufthansa auch Firmen wie Ryanair als Wettbewerber. Aber im Langstreckenbereich und auch insbesondere in dem Geschäftsreisesegment, also der Business Class, die ja auch überwiegend Langstrecke geflogen ist, da hat die Lufthansa sehr Geld verdient. Und da sieht es im Moment leider immer noch relativ schlecht aus.
Wann sind Sie das letzte Mal geflogen?
Nachdenken. Ich glaube, Anfang des Jahres.
Sehen Sie mal. Und wenn Sie jetzt wieder, Sie müssen wahrscheinlich öfter fliegen, wenn Sie unter normalen Bedingungen. Hätten Sie ein gutes Gefühl in so einer vollen Kabine gerade?
Im Moment leider nicht. Das Problem ist ja, dass es keine klare Regelung gibt, wie man die Passagiere im Flugzeug setzen soll. Es gibt zwar eine Empfehlung auch von der EU, also eine Leitlinie, dass der Mittelsitz oder eben auch eine ganze Reihe dazwischen frei bleiben soll. Aber es gibt so ein kleines Hintertürchen, wo gesagt wird, ja, es hängt am Ende hängt es von der Auslastung ab. Das heißt, wenn der Flieger voll gebucht ist sozusagen, dann gilt dieses Abstandsgebot eben dann nicht mehr und dann kann man eben auch die Leute dicht an dicht setzen.
Die Fluggesellschaften behaupten, das ist kein Problem wegen dieser super tollen Klimaanlage, das sei eine Luft genauso gut wie im Operationssaal. Haben Sie da Ihre Zweifel?
Ich habe genauso Kommentare eben von Medizinern gehört, die gesagt haben, dass es gibt Studien mit Tuberkulosekranken, die im Flugzeug geflogen sind, und da waren eben die zwei Reihen davor und zwei Reihen danach durchaus infiziert. Also von daher müsste man das Thema wirklich nochmal fundiert untersuchen, ob das wirklich eine Garantie ist mit der Klimaanlage.
Lufthansa bekommt jetzt also etwa 9 Milliarden vom Staat. Air France, KLM hat auch ein Hilfspaket bekommen. Wenn man die französischen und die niederländischen Hilfszahlungen addiert, ist das sogar noch mehr, als die Lufthansa bekommt. Gibt das jetzt einen Wettlauf der Staatsbeihilfen?
Also jeder Staat hat natürlich ein Interesse, jetzt seine nationale Airline zu stützen. Man kann sagen, Air France und KLM ist offensichtlich etwas früher schon das Geld ausgegangen. Deshalb mussten da die Regierung früher einspringen. Alitalia hat ja auch schon Geld vom Staat bekommen, beziehungsweise ist verstaatlicht worden. Also Lufthansa hat hier noch relativ lange durchgehalten, aber jetzt war offensichtlich auch das Ende der Liquidität angesagt. Wir haben jetzt 9 Milliarden Euro bekommen und Carsten Spohr hat ja mal gesagt, er verbrennt aktuell eben 1 Million Euro pro Stunde. Und das würde sozusagen eigentlich so knapp für ein Jahr reichen.
Die portugiesische TAP muss ohne Staatshilfe auskommen, die kleine irische Ryanair erst recht. Der Ryanair-Chef will in Brüssel klagen. Er behauptet, gesunde Konzerne wie Ryanair gehen geschwächt aus der Krise und die Schwachen werden vom Staat gepampert. Hat er da nicht auch ein bisschen recht?
Ryanair ist in der Tat ein sehr profitables Unternehmen mit 15% Gewinnmarge in den letzten Jahren. Ryanair steht sicherlich finanziell auch ganz gut da, hat sicherlich auch sehr flexible Arbeitsstrukturen, kann sicherlich auch schneller Personal abbauen als die Lufthansa. Trotzdem sollte man das nicht unbedingt als Benchmark nehmen. Jeder hat halt sozusagen auch seinen Arbeitsrechtsrahmen, an dem er sich sozusagen orientieren muss. Und ja, ich meine, da prinzipiell können wir auch froh sein, dass wir in Deutschland eben kein Hire-and-Fire-System haben.
Manche Anleger kaufen jetzt schon wieder Lufthansa-Aktien, weil sie denken, die Kuh ist vom Eis. So billig wie jetzt wird es nie wieder. Wie riskant ist so ein Investment in dieser Zeit?
Es ist auf jeden Fall ein spekulatives Investment. Im Moment kann man ja noch gar nicht richtig absehen, wann es der Lufthansa sozusagen wieder relativ gut geht, dass sie in der Lage ist, die Kosten zu decken. Dazu müssten eigentlich eben diese Langstreckenflüge auch wieder möglich sein und das dauert meiner Meinung nach noch.
Das war Professor Yvonne Ziegler von der Frankfurt University of Applied Science. Vielen Dank. Also eine wirkliche Happy-End-Geschichte ist auch die Lufthansa noch nicht. Risse im Parkett, die wundersame Welt des DAX. Wenn man jetzt mal in der Literatur sucht und das mit der Rechtschreibung nicht ganz so genau nimmt, dann findet man auch ein paar ganz intime Beschreibungen dieses wundersamen Wesens. Oder haben wir da was falsch verstanden? Es passt aber so schön, der DAX in der Fabelwelt. Ein Wesenszug des DAX ist die Überheblichkeit.
Es traf sich, dass ein Dachs an seinem Loche saß und nach gewohnter Art von seinem Fette fraß, als ihn der Widerschall in seiner Mahlzeit störte, weil er des Waldhorns Ruf der Hunde kautschen hörte. Und da er sich besah und schüchtern um sich sah, so war der Jäger auch mit einem Hunde da, der nach dem äußeren Schein sehr wenig Tapfers zeigte, voll rauer Zotten hing, den Hals zur Erde beugte. Der unbesorgte Dachse, der eben in sein Loch mit stolzer Sicherheit zu seiner Ruhe kroch, fing bei sich selber an, verachtungsvoll zu sprechen. »Ein solcher Hund soll mir gewiss den Hals nicht brechen. Kriech du den Ratzen nach, wofern es dir gefällt. Ich werde nicht geschreckt, wenngleich dein Rachen bellt. Erkühnest du dich, wo in meine Burg zu kommen? Doch ehe er sich's versah, ward ihm das Fell genommen. Denn Philachs schlich ihm nach und fiel den Prahler an, der, weil er ungeschickt, sich gar nicht wehren kann. Nachdem er ungescheut den Helden totgebissen, schleppt er ihn bald darauf zu seines Jägers Füßen. Wer sicher leben will und sich die Rufe spricht, verachte nimmermehr auch den Geringsten nicht.
Da schau her, das passt ja auch auf den DAX mit X. HR2 Kultur, der Tag, Risse im Parkett, die wundersame Welt des DAX. Kommen wir nun zu einem beispiellosen Vorgang in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Noch nie wurde ein Unternehmen so schnell vom Börsenliebling zum Pleitekandidaten. Wirecard steht vor dem Aus. Dabei hat es sich doch erst noch vor ein paar Wochen, haben kluge Bankanalysten die Aktie zum Kauf empfohlen. Wer im April die Aktie für etwa 140 Euro pro Stück gekauft hat, der bekommt heute noch 1,28 Euro dafür. Und selbst die könnten bald futsch sein. Und nicht nur die Laien trifft das unerwartet, die Profis auch. Margit Siller.
Vieles bleibt rätselhaft im Bilanzskandal um Wirecard. So heißt es, einige Banken seien vom Insolvenzantrag überrascht gewesen. Sie hätten Wirecard gerade noch einige Tage Aufschub gewährt, um die langfristige Überlebensfähigkeit zu prüfen. Der Vorstand selbst spricht in einer zweiten Mitteilung davon, bereits zum Monatswechsel wären Kredite über 1,3 Milliarden Euro ausgelaufen. Und eine Einigung mit den Gläubigerbanken gebe es nicht. Von den 15 Instituten aus dem In- und Ausland will sich derzeit niemand öffentlich äußern. Für den Münchner BWL-Professor Christoph Kaserer, spezialisiert auf Unternehmensfinanzierung, ist die Wirecard-Pleite eine große internationale Blamage mit Blick auf die fehlenden internen Kontrollen und das Versagen von Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern. Kaserer will nicht ausschließen, dass auch die Wirecard-Bank noch einen Insolvenzantrag stellen könnte.
Zuerst mal gehe ich davon aus, dass in diesem Fall, nachdem ja die Probleme jetzt schon seit einigen Tagen bekannt sind, es Notfallpläne gibt, insbesondere auch bei der BaFin. Das Entscheidende wäre jetzt, dass man sozusagen die Bank abschirmen kann vom Mutterunternehmen. Aber natürlich werden jetzt alle Kunden der Bank versuchen, ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Und wie lange das die Bank aushalten kann, hängt halt unter anderem davon ab, wie viel Liquiditätsreserven vorhanden sind. Darüber gibt es keine öffentlichen Zahlen. Also es besteht natürlich eine große Gefahr, dass auch die Bank Insolvenz anmelden muss.
In diesem Fall müsste der Einlagensicherungsfonds der deutschen Banken einspringen. Die Finanzaufsicht BaFin hat kürzlich bereits einen Sonderbeauftragten eingesetzt, der verhindern soll, dass mit den Kundengeldern der Bank Finanzlöcher beim Mutterkonzern gestopft werden. Die Bank soll zuletzt über Kundeneinlagen von 2 Milliarden Euro verfügt haben. Weil sich in den vergangenen Tagen offenbar immer mehr Geschäftskunden von dem Zahlungsdienstleister verabschieden wollten, war der Geschäftsbetrieb als Ganzes gefährdet. Nun bleibt abzuwarten, was der vorläufige Insolvenzverwalter in der Konzernzentrale in Aschheim vorfinden wird. Professor Kaserer zeichnet ein eher düsteres Szenario.
Gut, für die Aktionäre ist es ganz klar, das ist jetzt ein Totalverlust. Und es ist auch nicht davon auszugehen, dass am Ende des Insolvenzverfahrens noch irgendetwas für die Aktionäre übrig bleiben wird. Die Gläubiger muss man sehen, wie viel Geld die verlieren werden. Das hängt dann natürlich davon ab, wie man das Unternehmen jetzt verwerten kann. Und für die Mitarbeiter hat es natürlich auch Konsequenzen, denn die Frage, wie viele Arbeitsplätze hier erhalten bleiben, hängt natürlich davon ab, welche Teile des Unternehmens auch wirklich verkauft werden können und von jemand anderem weiterbetrieben werden. Ich gehe davon aus, dass wir insbesondere am Standort München eine erhebliche Zahl an Arbeitsplätzen verlieren werden.
Das ursprüngliche Kapital von Wirecard war ja vor allem die Technologie auf den diversen Plattformen. Wenn sich keiner der Konkurrenten dafür interessiert, weil es ihnen jetzt gelingt, die Geschäftskunden von Wirecard auf die eigenen Plattformen zu ziehen, dann bleibt wenig Hoffnung auf einen erfolgreichen Verkauf der Firmenwerte. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert, ohne Angabe genauerer Quellen, bei einigen der kreditgebenden Banken habe sich schnell, Zitat, Ernüchterung breit gemacht. Und weiter, das Geld sei weg. Es gebe keinen Weg, dass der Zahlungsdienstleister die Gesamtschulden von 3,5 Milliarden Euro aus dem gesunden Kerngeschäft zurückzahlen könne.
Die Wirecard-Pleite ist eine große internationale Blamage für den deutschen Finanzmarkt. Wer hat da alles versagt? Das fragen wir unseren ARD-Börsenexperten Stefan Wolf. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Beginnen wir bei den Wirtschaftsprüfern. Da sind tatsächlich fast 2 Milliarden Euro futsch. Hätte man das nicht schon vor einem Jahr merken müssen? Was machen die bei so einer Prüfung?
Nun, die Wirtschaftsprüfer prüfen die Bilanz und gehen dann durch die Zahlen und am Ende des Tages setzen sie ihr Testat darunter. Das heißt, sie bestätigen diese Zahlen und die ganze Wirecard-Geschichte ist ja dadurch aufgeflogen, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY ihr Testat verweigert hat für die 2019er Bilanz. Nun gibt es die Vorwürfe, dieser Luftbuchungen ja durchaus schon länger. Eigentlich seit 2016 sind die im Raume und EY hat stets ein Testat unter die Bilanz geschrieben. Allerdings muss man den Wirtschaftsprüfern zugutehalten, dass sie bei der 2018er Bilanz in ihrem Testat geschrieben haben, dass die vielen Ermittlungen, die momentan gegen Wirecard laufen, dass die dazu führen könnten, dass die Bilanz quasi obsolet sein könnte. Also so eine kleine Warnung zu Risiken und Nebenwirkungen dieser Bilanz hat es gegeben. Aber so richtig losgegangen ist es dann bei der Sonderprüfung von KPMG vor ein paar Wochen, denn die haben dann gesagt, sie haben keine Anhaltspunkte für Betrug gefunden. Auf der anderen Seite aber auch keine Anhaltspunkte, dass es sie nicht gibt.
Und die Bankanalysten, die ignorieren das dann einfach und empfehlen so eine Aktie zum Kauf, obwohl es Zweifel gibt?
Die Bankanalysten lesen die Bilanz. Die wird man von der Bank aus nicht auf die Philippinen schicken oder nach Singapur, damit die mal nachgucken, was da los ist. Also die verlassen sich auf die Zahlen und verlassen sich auf die Kurven und verlassen sich auf das, was sie in den sogenannten Analystenkonferenzen zu hören bekommen. Das ist äquivalent zu den Pressekonferenzen, nur dass dann eben keine Journalisten anwesend sind, sondern die Bankanalysten, und die stellen dann auch ihre Fragen nach den Zahlen, und wenn sie dann falsche Angaben bekommen, dann ist das eben so.
Die Bankenaufsicht BaFin geht bereits in Sack und Asche. Der Finanzminister und auch die EU-Kommission drohen mit Überprüfung. Was ist denn da schiefgelaufen bei der Aufsicht?
Da ist einiges schiefgelaufen. Vor allen Dingen die Tatsache, dass die BaFin eigentlich nur zuständig war für die Wirecard Bank. Sie hat erst nach den Hinweisen der Prüfungsgesellschaft KPMG versucht, die Kontrolle über das gesamte Unternehmen zu bekommen. Das hatte dann auch nicht geklappt. Das Problem, das riesige Problem ist, dass die BaFin schlicht und ergreifend für die Warnungen von außen taub war. Denn sie hat, als es die ersten Angriffe gegen Wirecard gab, hat sie schlicht und ergreifend Leerverkäufe auf diese Aktien verboten. Also es durfte nicht mehr auf fallende Kurse gewettet werden. Und sie hat die Journalisten, die Überbringer der schlechten Nachricht, die Journalisten der Financial Times angezeigt, wegen möglicher Marktmanipulation. Also da ist sie ihrem Prüfungsauftrag überhaupt nicht gerecht geworden. Sie hat den Überbringer der Nachricht geköpft und ist den Hinweisen nicht nachgegangen.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Financial Times hat vor einem Jahr darüber berichtet und bekommt eine Klage wegen Marktmanipulation. Hat sich jemand bei den Kollegen entschuldigt?
Nicht, dass ich wüsste. Zumindest sind die Kollegen ja auch dran geblieben. Die haben sich ja weiter in das Thema hineingebissen und haben immer wieder berichtet und haben immer neue Hinweise hervorgekramt, die darauf hingedeutet haben, dass es bei Wirecard alles andere als nur mit rechten Dingen zugegangen ist, aber eine Entschuldigung hat es natürlich nicht gegeben.
Was muss sich denn dann bei der BaFin ändern?
Bei der BaFin muss sich ändern, dass sie vor allen Dingen ihre Kompetenzen ausweiten dürfen muss. Wenn man sich die anderen Prüfungsorganisationen, die Aufsichtsbehörden anschaut, wie zum Beispiel die SEC in den USA, dann ist die mit weitaus mehr Kompetenzen ausgestattet. Man muss also ganz klar sagen, wenn man sich das internationale Konzert der Aufsichtsbüros anschaut, dann ist die BaFin eigentlich nicht konkurrenzfähig. Sie darf keine eigenen Ermittlungen anstellen. Sie hat keine staatsanwaltlichen Kompetenzen. Das hat man damals nach dem Krieg aus sehr gutem Grunde gemacht, dass man da die Machtverhältnisse etwas aufgeteilt hat. Aber grundsätzlich hat sich die BaFin in den vergangenen Jahren immer mehr als zahnloser Tiger entpuppt.
Das heißt, es ist jetzt nicht nur ein Fehler der Leute, die da arbeiten, sondern eine Konstruktionsschwäche.
Es ist definitiv auch eine Konstruktionsschwäche. Natürlich waren die Kontrolleure in vielen Fällen blind, aber sie dürfen zum Beispiel bei einigen Unternehmen gar nicht tätig werden. Dieser ganze graue Kapitalmarkt, der ja nicht eindeutig reguliert ist, den dürfen die gar nicht kontrollieren. Das heißt also, solche Firmen, die Wunderrenditen versprechen, es hat ja Windparkbetreiber schon gegeben, die das gemacht haben, Containervermittler und so weiter und so fort, die fallen gar nicht unter die Kontrolle der BaFin und können schalten und walten, wie sie wollen, während andere seriöse Firmen sich vor Überprüfungen kaum retten können und extra Menschen dafür einstellen müssen, um diese Überprüfungen durchzustehen.
Was bedeutet das jetzt für kleine Privatanleger, die noch vor ein paar Monaten für viel Geld Aktien von Wirecard gekauft haben? Haben die irgendeine Chance auf Schadensersatz oder sonst was?
Sie haben durchaus Chancen auf Schadenersatz, denn es ist ja so, dass es jetzt schon die ersten Klagen gibt. Nicht nur gegen Wirecard, da wird am Ende eines Insolvenzverfahrens wahrscheinlich sehr wenig zu holen sein, aber eben auch gegen die Prüfungsgesellschaften, die Bilanzen testiert haben. Und so sieht es aus, dass die Rechtsanwaltskanzleien, die sich mit der Sache befassen, im Moment dazu raten, alle Anleger, die nach Februar 2016 Aktien von Wirecard gekauft haben, einfach mal überprüfen zu lassen, ob denn für Sie eine Klage möglich und aussichtsreich wäre.
Stefan Wolf, live an der Frankfurter Börse. Wir reden gleich noch einmal. Guter Rat ist nun teuer. Vielleicht hilft uns ja die Fabelwelt, der Dachs und das Eichhörnchen.
Wohin so eilig, kleines Tier? Komm doch einmal herein zu mir. So sprach ein Dachs, als er ein Eichhorn sah. Und dies erwiderte drauf: Was soll ich da? Ich habe keine Zeit und viel zu tun. So höre, sprach der Träge nun, ich seh dir oft aus meiner Wohnung zu und wundere mich, wie unermüdet du von einem Zweig zum anderen hüpfest und durch die Nussgesträuche schlüpfest und wie du keine Ruh noch Rast vom Morgen bis zum Abend hast. Wie kannst du das in aller Welt ertragen und noch so munter sein und so geschwind, wie wenig andere Tiere sind? Und ich muss mich mit meiner Trägheit plagen. Das, spricht das Eichhorn, ist nicht schwer zu sagen. Wenn immer ihr in euren Löchern lauert, als wäret ihr lebendig eingemauert und immer nur von eurem Fette zehrt, da ist es wohl nicht fragenswert, warum sogar das Gehen euch beschwert. Denn bei der allzu großen Ruhe nimmt eure Trägheit immer zu. Wer aber Fleiß und Arbeit liebt, wird täglich mehr darin geübt.
Der große alte Dachs ist träge, wohl wahr. Der kleine M-Dachs ist viel flinker. Und dann gibt es noch den S-Dachs und den Tech-Dachs. Risse im Parkett, die wundersame Welt des Dachs. Schauen wir uns also dieses Wesen noch ein bisschen genauer an. Sebastian Schreiber schildert, wie alles begann.
1. Juli 1988, vor fast genau 32 Jahren, wurde der Dachs aus der Taufe gehoben. 1163 Punkte, der Kurs zum Start. Kaum jemand konnte ahnen, dass der Dachs diese Marke bis heute mehr als verzehnfachen würde. Der DAX war nicht der erste Aktienindex in Deutschland. Vor seiner Einführung errechneten Zeitungen oder Bankhäuser ihre eigenen Indizes. Sie suchten nach einer geeigneten Form, um die Gesamtentwicklung der Finanzmärkte darzustellen. Lange vor einer Zeit, in der sich Aktienkurse in Sekundenschnelle über das Internet beobachten lassen. Doch die einzelnen individuellen Indizes galten Ende der 80er Jahre als zu wenig dynamisch und zu träge. Eine Arbeitsgruppe aus Bankern und Finanzfachleuten entwickelte daher ein neues übergreifendes Format, den Deutschen Aktienindex, kurz DAX. Als Grundlage dienten Ideen von Frank Meller, der damals Redakteur bei der Börsenzeitung war. Von Anfang an schon sind im DAX die 30 größten und umsatzstärksten deutschen Gesellschaften geführt. Seit der Gründung hat sich der Index immer wieder verändert. Namen wie Kaufhof oder Mannesmann gehören schon lange nicht mehr dazu. Fast 50 Anpassungen hat es im Laufe der Zeit gegeben. Jüngst musste die Lufthansa den DAX verlassen, nachdem der Aktienkurs infolge der Corona-Krise eingebrochen war. Den Platz eingenommen hat der Berliner Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. So gilt der DAX auch als Abbild für die Entwicklung von Branchen und Industrien. Mancher Aktienstratege kritisiert aber, dass im DAX zukunftsweisende Technologien fehlen und der Index zu stark auf Konzerne aus der alten Industrie setzt, etwa aus der Autobranche. Die Mitgliedschaft im DAX verschafft den Unternehmen in erster Linie Sichtbarkeit. Die Mitgliedschaft ist eine Prestigefrage. Maßgeblich dafür sind der Börsenwert eines Unternehmens, aber auch das Handelsvolumen. Je höher der Börsenwert ist, desto größer ist das Gewicht im Index. Kritiker bemängeln, dass der DAX daher zu abhängig von einzelnen Unternehmen ist. Denn die Unterschiede sind gewaltig. Der Softwarekonzern SAP ist mit Abstand der gewichtigste Konzern mit einem Börsenwert von etwa 150 Milliarden Euro. Andere DAX-Konzerne, etwa der Triebwerksbauer MTU oder der Werkstoffhersteller Covestro, kommen auf deutlich weniger als 10 Milliarden Euro. Mit der Bekanntheit des DAX wuchs auch das Interesse an Aktien auf der Seite der Anleger, aber auch auf der Seite der Unternehmen. Mehr Börsengänge und mehr Aufmerksamkeit für die Finanzmärkte ließen die DAX-Familie kräftig wachsen. 1996 bekam der DAX einen ersten Ableger, den MDAX. Das steht für Mid-Cap DAX. Es ist der Index der mittelgroßen Konzerne. Der MDAX gilt seitdem als zweite Börsenliga. 60 Unternehmen sind dort heute notiert. Aktienmarktstrategen sehen in den mittelständischen Unternehmen teilweise großes Potenzial. Der MDAX wuchs in den vergangenen Jahren durchschnittlich stärker als der DAX. Im MDAX sind etwa der Onlinehändler Zalando oder die Commerzbank notiert. 1999 kam dann der SDAX dazu, der Small Cap DAX, also der Index der kleinen börsennotierten Unternehmen. Die Nachwuchsliga am deutschen Aktienmarkt bietet Platz für 70 Konzerne. Darunter finden sich etwa der Fußballverein Borussia Dortmund oder die Optikerkette Fielmann. 2003 dann gründete die deutsche Börse den TecDAX, eine Auswahl von 30 Technologiewerten. Es ist ein Parallelindex. Die dort notierten Konzerne finden sich auch im DAX, dem MDAX oder dem SDAX wieder.
So viele verschiedene DAXe in einer Familie. Wie wichtig ist nun der deutsche Aktienindex noch im internationalen Vergleich? ARD-Börsenexperte Stefan Wolf, Sie haben gestern Abend noch die Börse im Ersten vor der Tagesschau präsentiert. Jetzt sitzen Sie auch vor den Anzeigetafeln. Wie geht es denn der Lufthansa heute nach der Rettung? Ging es rauf oder runter?
Ja, der Lufthansa ging es nach der Rettung gut, da ging es rauf. Große Erleichterung da zu spüren, natürlich bei allen, auf allen Seiten. Denn wenn dieser Rettungsplan gescheitert wäre, wäre es für die Lufthansa schwierig gewesen, so kurzfristig an Geld zu kommen. Man hätte neue Aktien verkaufen müssen, dafür neue Investoren suchen müssen und das dauert eben immer seine Zeit. Ein schneller Einstieg des Staates war hier in diesem Fall die bessere Option.
Nun wurde die Lufthansa inzwischen ja vom DAX in den kleineren MDAX herabgestuft, in die zweite Liga. Dabei kann sie gar nichts für diese Krise. Hat das Nachteile für die Lufthansa? Ist das mehr als ein Imageproblem?
Also es ist erst einmal natürlich Prestigeverlust, denn mit diesem Abstieg verschwindet die Lufthansa auch vom Radar internationaler Investoren. Wenn wir uns den deutschen Aktienindex der 30 größten Werte anschauen, dann sieht man, dass der zu über der Hälfte in ausländischer Hand ist. Also ausländische Anleger sind hier besonders interessiert zu kaufen. Das sieht beim MDAX der Nebenwerte schon ganz anders aus. Außerdem müssen natürlich die Fondsgesellschaften, die einen Index 1:1 abbilden, die mussten auch reagieren, die Lufthansa aus ihrem Portfolio entfernen. Das alles also hat durchaus Nachteile auch für die Lufthansa. Weniger Sichtbarkeit, weniger Investoreninteresse. Das sind wahrscheinlich so die größten Brocken, die man da verdauen muss.
Aber man sagt halt über den MDAX ganz gerne, dass der eigentlich viel interessanter sei, weil da die viel größeren Gewinne lauern. Ist das nicht wahr?
Ja, das stimmt schon. Aber der MDAX zeichnet sich auch durch eine größere Schwankungsbreite aus. Das heißt, der steigt sehr viel stärker als der DAX, aber wenn es so richtig kracht, dann bricht er auch stärker in sich zusammen als der deutsche Aktienindex. Das heißt, die Gewinne können deutlich stärker ausfallen, aber die Risiken sind eben auch höher. Das heißt, die Rückschlagsgefahren sind höher und deshalb setzen die meisten Investoren immer noch auf die klassischen 30 DAX-Werte.
Da gibt es das interessante Beispiel der Firma CureVac aus Tübingen, die beim Corona-Wirkstoff in der Forschung ganz gut im Rennen sind. Der Staat hat 300 Millionen Euro reingesteckt, damit kein ausländischer Investor das wegkauft. Kaufen kann. Nun gehen die tatsächlich auch an die Börse, aber nicht in Frankfurt, sondern in New York. Warum eigentlich?
Ja, das hat schon seine Gründe. Das Unternehmen hat ganz deutlich gesehen, und da ist es unter den Biotech-Unternehmen nicht alleine, dass das Investoreninteresse in New York an der Technologiebörse Nasdaq für kleine Hightech-Firmen sehr viel größer ist, als man das in Deutschland sehen kann. Das heißt also, hier stößt man mit dem Börsengang auf sehr viel mehr Interesse, auf risikofreudigeres Kapital, das man dann einsammeln kann, um die Entwicklung voranzutreiben.
Muss man dann also sagen, die deutsche Börse ist im internationalen Vergleich nur noch zweite Liga?
Nein, das ist sie nicht. Die deutsche Börse hat ja mehrfach versucht, durch Fusionen noch größer zu werden, aber im Endeffekt kann sie sehr, sehr gut alleine bestehen als Unternehmen. Sie bietet ja die komplette Palette an Dienstleistungen rund um das Wertpapier, vom Handel über die Verwahrung ist da alles dabei. Und was den deutschen Aktienindex anbelangt, ich habe es ja eingangs erwähnt, der DAX ist zu mehr als 50% in der Hand von ausländischen Investoren. Das heißt, das Interesse ist riesig. Man möchte an der Wertschöpfung der deutschen Wirtschaft dabei sein. Man schätzt die deutsche Wirtschaft immer noch sehr stark ein und ist deshalb dabei. Deshalb würde ich sagen, erste Liga.
Wie schädlich ist so ein Skandal wie der jetzt gerade um Wirecard für den Börsenstandort Deutschland?
Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht bemessen, aber das ist natürlich ein Riesen-Image-Schaden, vor allen Dingen von daher, weil nach diesem jahrelangen Aufschwung, den man an der Börse gesehen hat, endlich wieder auch Privatinvestoren gekommen sind, Privatanleger, und die haben sich jetzt für deutsche Aktien interessiert, fast schon zu spät, weil ja der Aufschwung schon sehr lange gelaufen ist. Und wenn man sich jetzt auf dem Parkett umhört, dann sagen Händler, oh Mann, jetzt denken wieder alle, hier sind nur noch Räuber und Verbrecher unterwegs, und diesen Image-Schaden, den wird man sehr, sehr lange nicht kitten können, und deshalb kann man das eigentlich gar nicht beziffern in Zahlen oder in Geld, was das für ein Schaden ist. Da ist sehr viel Vertrauen kaputt gegangen, und Vertrauen ist eine sehr, sehr harte Währung, die man eben auch nur sehr schwer zurückbekommt.
Was mich gewundert hat, als die Corona-Krise begann, da ist der DAX abgestürzt, wie die meisten Börsen weltweit. Aber dann ging es sehr schnell wieder bergauf. Können Sie das erklären?
Ja, da ist sehr viel vorweggenommen worden, sehr viel Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft. Es gibt ja da den Streit unter Volkswirten, ob man da ein V, ein U oder ein L sieht. Ein V, also eine steile Erholung nach dem Absturz. Ein U, dass es eine kleine Talsohle gibt und dann geht es wieder hoch. Oder im schlimmsten Fall ein L, dass es lange alles am Boden liegt. Und hier waren sehr viele V-Fans unterwegs und sind ganz schnell wieder eingestiegen und haben gekauft. Sie werden aber jetzt gerade von der Realität eingeholt. Denn wenn wir uns im Moment die Entwicklung anschauen und auch die Schätzungen vieler Wirtschaftsforscher, dann sieht man, dass die Wirtschaft in Deutschland wahrscheinlich längere Zeit damit zu tun haben wird, mit den Folgen der Corona-Krise. Und das bedeutet eigentlich de facto, dass sich die Börse ein Stück weit von der Wirtschaft entfernt hat. Es gibt ja dieses alte Bonmot von Costolani, der mal gesagt hat, Börse ist wie Herrchen und Hund. Das Herrchen ist der Anleger und der Hund rennt mal vorne weg, mal hinterher. Und im Idealfall kommen alle gleichzeitig an.
Ist das jetzt also einfach nur ein billiger Herdentrieb? Ist es Psychologie oder ist es nur noch Voodoo?
Ja, ein bisschen Voodoo ist auch immer dabei natürlich, aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass wenn man sich die Börse an sich, das tägliche Geschehen anguckt und den langfristig orientierten Privatanleger oder auch den langfristig orientierten Großanleger, dass da schlicht und ergreifend zwei Welten aufeinanderprallen. Hier an der Börse ist man natürlich an den Tag gebunden, ans schnelle Geld, und wenn man sieht, die Kurse steigen, dann hüpfen die alle auf den Zug und wollen mitfahren und möglichst viel Geld verdienen, während ja der Privatanleger daran interessiert ist, kontinuierlich anzusparen, im günstigsten Falle billig zu kaufen und dann langfristig Erfolg zu haben. Und diese beiden Welten prallen aufeinander und manchmal passen die einfach nicht. Und im Moment ist es einfach der Fall, dass es nicht passt, weil der Anleger, der hier an der Börse unterwegs ist, an den Tag gebunden, der Händler, der will sein schnelles Geld, der geht aber auch abends wieder raus und nimmt überhaupt gar nicht erst Aktien mit übers Wochenende. Viel zu gefährlich, sagt er.
Stefan Wolf, live von der Frankfurter Börse, vielen Dank. Vielleicht also ist ja genau die Sorglosigkeit das eigentliche Problem des DAX, so wie in der Fabel des Hasen und des DAX.
Ein Hase wird vor Furcht und wachem Kummer grau. Und Eremiten gleich, durch strenges Fasten hager, nichts als die höchste Not treibt ihn aus seinem Lager. Sein fetter Freund, der DAX, geht öfters aus dem Bau und suchet Luft und Fraß bei jedem Frühlingstau. Kaum lässt sich ein Geräusch verspüren, kaum kann der hohe Storch zum Froschfang ausspazieren, kaum können Hasen selbst im Busche haselieren, so wird auch jener gleich die Löffel ängstlich rühren. Im Wald, Strauch und Rohr horcht niemand so genau. Waldbruder, spricht der Dachs, du scheinest allen Tieren mit Recht beklagenswert in deiner Furchtsamkeit. Wer wollte doch den Mut verlieren? Der Hase gibt ihm zum Bescheid, Herr Nachbar, ohne Furcht ist keine Sicherheit. Sieh nur umher, der Fuchs ist nicht mehr weit.
H2 Kultur, der Tag. Risse im Parkett, die wundersame Welt des DAX. Schauen wir auf die Anleger. Die Deutschen als Börsenmuffel mussten ja erst mühsam lernen, dass das gute alte Sparbuch nichts mehr bringt. Das sollte sich langsam rumgesprochen haben. Aber was denn nun? Geldanlage muss man früh lernen, aber auch für junge Leute ist das oft noch ein Buch mit 7 Siegeln. Unsere Volontärin Janinka Kämmerling schildert ihre eigenen Erfahrungen. Nothing in this world that I like more than checks.
Money. What I really wanna see is the money. Als ich mit 25 das erste, ich sag mal, Erwachsenengehalt auf dem Konto hatte, war ich wahnsinnig glücklich. Nach 6 Jahren Minijob, Kindergeld und Unterstützung von Mama und Papa finanziell endlich auf eigenen Füßen zu stehen, das hat sich so richtig gut angefühlt. Aber ich war auch überfordert. Ich wollte irgendwie verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen und es smart anlegen, hatte aber keine Ahnung, wie. Und damit bin ich nicht allein.
Eine Umfrage der Comdirect Bank aus dem letzten Jahr macht klar, junge Menschen zwischen 16 und 25 haben erhebliche Schwächen in der Finanzbildung. Zwar wissen die meisten noch grob, was Aktien und Zinsen sind, bei Begriffen wie DAX, Liquidität und Rendite wird's für die Mehrheit aber schon knifflig. Das liegt aber nicht daran, dass junge Menschen sich nicht für solche Themen interessieren. Im Gegenteil. 92% der Befragten würden sich Finanzen als Schulfach wünschen. Vielleicht könnte man so vermeiden, was eine Schülerin aus Köln in einem vielbeachteten Tweet vor ein paar Jahren sehr passend zusammengefasst hat. Sie schreibt: Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben. In 4 Sprachen. Überraschend ist es nicht wirklich, dass junge Menschen wenig Ahnung von Finanzen haben. Immerhin haben die ja auch nicht so viel Geld, mit dem sie das Anlegen schon mal üben könnten. Im Schnitt haben Menschen, die jünger als 25 sind, 360 Euro im Monat für private Ausgaben. Davon sparen sie im Durchschnitt 120 Euro. Ich habe das zu Studizeiten auch gemacht, fand es aber echt hart. Von rund 240 Euro im Monat Lebensmittel zu kaufen, mit Freunden auszugehen und auch mal ein paar durchgelatschte Turnschuhe zu ersetzen, da musste ich schon sehr diszipliniert sein. Und dann auch noch die Zweifel. Macht das mühsame Sparen überhaupt Sinn? Ich frage Mike Backert, einen Freund von mir, der Finanzberater ist, via WhatsApp.
Hey Mike, sag mal, wenn ich nur so 120 Euro im Monat sparen kann und dafür aber super viele Entbehrungen in Kauf nehmen muss, lohnt sich das dann überhaupt?
Sparen lohnt sich grundsätzlich immer. Wenn es aber jetzt an besonderen Verzicht geknüpft ist, dann halte ich es immer für sehr wichtig, sich vor allem klar zu sein, wofür ich spare.
Wie kann ich denn so generell einen guten Überblick über meine Finanzen behalten?
Einen besonders guten Überblick über die eigenen Finanzen bekommt man, wenn man sich da klar strukturiert. Man hat also ein Girokonto, bei dem das Gehalt drauf geht und alle fixen Kosten eingezogen werden, also runtergehen. Und ein weiteres Girokonto, das ist das Lebenskonto. Und davon zahlt man alle flexiblen Kosten, also Essen gehen, Benzin fürs Auto, Kleidung und so weiter. Und dann macht man sich vorher Gedanken, wie viel Geld brauche ich im Monat zum Leben, und macht sich dann von dem Gehaltskonto einen Dauerauftrag aufs Lebenskonto.
Wenn man als junger Mensch jetzt nicht gerade einen Finanzberater im Freundeskreis hat, hilft wie in so vielen Fällen das Internet weiter.
Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
Was assoziierst du mit dem Wort Rolex? Wie gehe ich selbstbestimmt mit meinem Geld um? Wie man mit Rolex-Uhren Geld verdienen kann, wie in der Vergangenheit die Renditen waren, all das lernen wir in diesem Video. Viel Spaß dabei.
Gerade weil es in der Schule eben kein Thema ist, informieren sich die meisten Menschen in den Medien über Finanzen. ETF-Sparplan, Altersvorsorge, wie viel kostet mein Haustier wirklich? In zahlreichen YouTube-Kanälen und Podcasts finden junge Menschen Antworten auf ihre Finanzfragen von anderen jungen, aber auch älteren Menschen, wie zum Beispiel Beate Sander, die im Internet liebevoll die Börsenomi genannt wird und jede Menge Tipps rund ums Thema Aktien gibt. Die Finanzfachleute aus dem Netz sind locker und machen Mut, das eigene Geld anzulegen. Damit sich junge Menschen, wenn es um ihre Finanzen geht, nicht ganz so aufgeschmissen fühlen wie ich früher.
Die sogenannte Börsen-Omi Beate Sander ist also auch bei jungen Leuten als Ratgeberin beliebt. Eine Lehrerin im Ruhestand, die es zur Bestseller-Autorin gebracht hat mit Büchern wie zum Beispiel Der Aktien- und Börsenführerschein. Und ihr eigenes Depot ist inzwischen auch millionenschwer. Und sie ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Sander.
Hallo, ich freue mich.
Wie haben Sie diese Börsenwoche erlebt? Erst das Ringen um die Lufthansa, dann die Wirecard-Pleite. Bringt Ihnen das Schweißperlen auf die Stirn?
Nein, überhaupt nicht, weil ich damit umgehen kann. Ich habe ein breit gestreutes Depot mit über 120 Posten und da spielt eine einzelne Aktie da nicht die ganz große Rolle, schon gar nicht dann, wenn die bisher nie zu meinen Favoriten gehört habe. Wenn ich zur Wirecard-Aktie komme, okay, die habe ich 2016 gekauft, da war mein Leerverkauf, da kostete sich morgens 62 und abends 32 oder 30 Euro, da habe ich dann zugegriffen und habe dann mit 180 Euro die erste Hälfte verkauft und die andere Hälfte mit 199. Dann habe ich nochmal nachgekauft mit 50 und mit 90. Also insgesamt habe ich mit Wirecard gar kein Minus gemacht, sondern ein paar Prozent plus, vielleicht so Verdopplung. Aber ich bin natürlich erschrocken. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass ein DAX-Unternehmen, sagen wir mal, solche Betrügereien gemacht hat. Ich habe gedacht, die waren schlampig, die haben unregelmäßig gehandelt, die haben mal Sachen in Ostasien übersehen. Aber diese Bandbreite von Verwerfungen und von Betrug, was wahrscheinlich auch noch nicht mal allein gemacht wird, das ist unglaublich. Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis und ich bin überzeugt, dass die Wirecard jetzt ganz schnell aus dem DAX rausfliegt. Da hat die nichts zu suchen und in der zweiten Liga, praktisch vergleichbar mit der zweiten Bundesliga, im DAX, in der dritten Liga, S-DAX, hat sie auch nichts zu suchen. Die wird also ins Niemandsland abdriften und da gehört so ein Betrugsunternehmen auch hin.
Das heißt, Sie sehen aber schon auch, dass so ein Skandal wie Wirecard das Vertrauen in sowas wie den DAX auch schmälert.
Das hat mit dem DAX nichts zu tun, sondern das hat eher was zu tun überhaupt mit börsennotierten Unternehmen, aber auch nicht mit börsennotierten. Es wird praktisch überall betrogen, auch am grauen Aktienmarkt auch. Das hat gar nicht so viel mit dem DAX zu tun. Im Grunde genommen geht es einerseits immer wieder, dass die Leute, die keine Ahnung haben, über den Tisch gezogen werden und andererseits ist hier eine riesige Betrugswelle gestartet, die fing aber nicht im DAX an, sondern schon vorher, sodass das Unternehmen dann zunächst in den Tech-DAX kam und wegen der hohen Marktkapitalisierung von über 20 Milliarden damals kamen sie in den DAX. Und da fließt sie auch ganz schnell wieder raus.
Aber solche Nachrichten sorgen ja eben dafür, dass viele Leute sagen, ich will lieber gar kein Geld in Aktien stecken. Ist das ein Fehler?
Dass das dazu führt, schon. Aber wie gesagt, Betrügereien sind auch außerhalb von Börse. Wenn man überlegt, mit Bitcoin auch, sagen wir mal, solche Enkeltricks, es wird auf allen Ebenen betrogen, nicht? Also das ist jetzt nicht nur mit börsennotierten Unternehmen der Fall, sondern auch sonst, dass man einfach, wenn man wenig weiß und sich leicht überreden kann, dann kann man wirklich großen Schaden erleiden. Und wenn man jetzt den Fehler gemacht hat, dass man vielleicht nur zwei oder drei Aktien im Depot hätte und davon gehört eine Wirecard und da gleich 10.000 Euro reinsteckt, da hat man natürlich einen riesigen Verlust. Wenn man wie ich breit streut und ich habe jetzt gerade heute wieder geschafft, dass ich jetzt genau 2,5 Millionen Euro in meinem Aktiendepot habe, dann machen diese 3.000 Euro bei Wirecard nicht viel aus, vor allen Dingen, weil ich ja vorher da schon 1.000% plus gemacht habe.
Wie wichtig ist für Sie als erfolgreiche Anlegerin der DAX?
Der DAX spielt bei mir eigentlich nur eine Nebenrolle. Ich habe den DAX recht gerne für Dividenden. Also kann man zum Beispiel diese großen Versicherungskonzerne anführen, wie eine Münchner Rück, wie eine Allianz. Dann kann man auch sagen, sehr dividendenstark ist auch eine BASF. Auch eine Bayer gehört dazu. Und es gibt da auch richtig gute Werte. Da kann man natürlich auch noch eine Linde nehmen und auch eine Fresenius, auch wenn die abgestürzt ist. Also einzelne Werte aus dem DAX sind okay. Den DAX als Ganzen würde ich nie nehmen, auch nicht bei Fonds, auch nicht bei ETFs, weil der als Gesamtindex mir zu schlecht ist. Der hat in 30 Jahren eigentlich nur mit Dividenden zugelegt und etliche Dividenden sind ja auch jetzt gerade bei Firmen, die Kurzarbeit beantragt haben und Staatshilfe will natürlich der Finanzminister auch, dass dann gar keine Ausschüttung ausgezahlt wird und das haben dann auch einige Unternehmen gemacht, sodass der DAX von dort her an Stärke verliert. Aber heute, praktisch in diesen schwierigen Zeiten, wo Geschäftsmodelle auch neu auszurichten sind, da spielt eigentlich die Musik viel eher im Tech-DAX, im M-DAX, im S-DAX. Da sind die kleinen Schnellboote, die manövrierfähigen, die auch ihre Geschäftsmodelle viel besser auf Nachhaltigkeit, auf neue Geschäftsmodelle ausrichten können. Also bei mir ist der DAX nur Nebensache, überhaupt niemals im ETF oder Fonds, also sagen wir mal aktive Aktienfonds, aber einzelne Werte habe ich da sehr gerne.
Aber auch der MDAX und der SDAX und der TechDAX, das sind ja alles unsere deutschen Aktien. Sollte man das Geld vielleicht besser international verteilen, wenn man auf Nummer sicher sein will?
Mir geht es nicht nur um Sicherheit, aber zur Sicherheit gehört natürlich, dass Deutschland nicht der Nabel der Welt ist. Natürlich habe ich viele ausländische Aktien, das ist doch ganz klar. Und ich orientiere mich vor allen Dingen in den Zukunftsmärkten. Wo spielt denn die Zukunftsmusik? Das ist Software, das sind Halbleiter, das ist Medizintechnik, das ist Biotechnologie, das ist die künstliche Intelligenz mit Robotik. Da geht's lang. Und da fühle ich mich genauso zu Hause wie bei den braven, niedrig bewerteten, dividendenstarken Versicherungsaktien.
Ihr neues Buch heißt Die richtige Geldanlage in Krisen und im Crash. Also das kommt Ihnen gerade recht. Würden Sie jetzt Lufthansa kaufen?
Also ich kaufe überhaupt keine Fluglinien. Also natürlich ist es so, dass die Lufthansa jetzt auch die Einigung mit dem Großaktionär Thiele verkraftet hat. Aber die Lufthansa war früher auch praktisch kranig. Ja gut, Gründungsmitglied im DAX ist sicher, hat man mal gedacht. Nicht? Aber da ist auch die Dividende komplett gestrichen worden. Und ich kann ja unter Tausenden und Abertausenden Aktien auswählen. Also für mich ist die Lufthansa auch kein Thema. Ich orientiere mich viel eher jetzt auch an Nachhaltigkeitsaktien, das wollen auch die jungen Leute, die interessieren sich für Aktien und für ETFs und auch für Aktienfonds, praktisch mit gutem Gewissen anlegen, praktisch sein Kapital in, praktisch den Firmen zur Verfügung stellen, damit die dieses Eigenkapital wieder dafür verwenden können, im Kampf gegen den Klimawandel, im Kampf gegen die drohende Erderwärmung, nicht im Kampf gegen CO2-Ausstoß. Da tue ich einerseits was Gutes für meinen Geldbeutel, denn Nachhaltigkeitsaktien sind 2018 schon besser gelaufen als normale, 2019 noch mehr. Und jetzt sagt ja auch unsere Bundesregierung, Unternehmen, wenn ihr Schwierigkeiten habt und durch Corona-Krise so richtig in die Probleme kommt, dann richtet euer Geschäftsmodell neu aus. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass man jetzt auch durch die Corona-Krise und durch neue Denkanstöße sein Geschäftsmodell so aufbaut, dass man dann auch etwas für seine Kinder und Enkel tut.
Die Börsen-Omi Beate Sander, herzlichen Dank für das Gespräch. Der Tag geht ins Wochenende. Zählen Sie Ihr Geld, denken Sie über Ihre Anlage nach. Das Team der Woche: Anna Korwes, Rainer Dachselt, Karen Fuhrmann, Dorothea Schuler. Mein Name ist Uwe Bernd. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.